Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser Thema heute, hiesige Musik, in anderen Worten, Musik von hier. Und etwas präziser, die einheimische Folklore, deren Probleme, deren Freuden. Dies im ersten Teil. In einem zweiten Teil werden wir auf die Rolle der Jenischen in der Schweizer Volksmusik zu sprechen kommen. Zu Gast sind wir heute im Kreuz in Nidau und ich habe zahlreiche Gäste hier, die wir in zwei Runden eingeteilt haben, eben wegen der Menge von Gästen. Wir werden es nicht allzu streng handhaben, aber mal schauen. Zuerst wollen wir also über Schweizer Volksmusik sprechen und weil das ein bisschen seltsam wäre, das auf Hochdeutsch zu machen, wechseln wir nun die Sprache. Meine Gäste in der ersten Runde, Karin Zuber, Veranstalterin, früher beim Jazz- und Weltmusikclub Moods in Zürich, jetzt beim Alpentönfestival in Altdorf. Thomas Aschbacher, wir hören gerade, aus dem Schweizer Hörgli. Er spielt unter anderem bei der Formation Pflanzplatz. Natürlich das Fade auch Thomas Aschbacher am Schweizer Rögli, wo man jetzt sogar am Schluss noch den Balg gehört hat. Wie lange spielst du schon Schweizer Rögli, Thomas?
Seit der 4. Klasse. Ungefähr, ja.
Das ist eine recht unpräzise Antwort, muss man sagen. Das, also wir werden jetzt nicht konkret nach dem Alter fragen, aber das ist...
Ja, was sind das?
Das sind ein paar Jahrzehnte, sagen
wir ja, so. Ein paar Jahrzehnte.
Hast denn du immer schon Schweizer Folklore gespielt?
Nicht unbedingt. Also, das ist so dazugekommen. Ich habe auch Klassik gespielt auf dem Klavier oder Jazz. Eben, lange war das Klavier mein Hauptinstrument. Und habe mich dort so ein bisschen austobt, sage ich mal. Und Volksmusik habe ich aber auch als Kind schon mitbekommen, von Familie her.
Eben dein Vater ist...
Vater, Grossvater auch. Mhm. Sippe. Und ja, irgendwann hat es dann gekippt. Also das Klavier habe ich dann irgendwann mal mit 20, 25 ist es nicht mehr so Priorität gewesen, sondern ist dann das Schweizer Rögli Priorität geworden.
Weißt du noch, warum du gewechselt hast auf Schweizer Rögli? Druck von der Familie?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe gemerkt, ich habe Spass. Ich habe gemerkt, es ist ein Feld, wo noch brach liegt. Also ich hatte das Glück gehabt, in der Zeit mit in den Sorgen hineinwachsen und mit dem verschmelzen, wo ich gemerkt habe, oh, da kommen andere Zeiten. Also plötzlich hat man nicht nur im Jodlerclub und so den folkloristischen Anlässen gespielt, sondern plötzlich hat man auch andere Anlässe können spielen und ich habe dort schon gleich mal Lunte gerochen und gemerkt, das geht auf, auch mit meinen Ideen musikalisch, die ich hatte. Mm. Und dann habe ich das weiterverfolgt.
Ja. Pflanzplätze sind auch ein Beweis dafür, dass man ganz viele Sachen anstellen kann im Bereich von dem, was Folklore ist, oder sagen wir es so, mit einem folkloristischen Instrumentarium. Jetzt muss ich euch ein bisschen mit meinen Vorurteilen konfrontieren. Als ich aufgewachsen bin, war das Zürich, eine Stadt, eine grosse Stadt, die grösste in der Schweiz. Und wenn man in meiner Jugend, wenn man dort von Volksmusik geredet hat, ist man belächelt worden. Das hat einfach überhaupt nicht zum Programm gehört von einer Jugend, die mit Pop und Rock aufgewachsen ist. Kennst du das, Thomas? Das Vorurteil?
Ja, also eben, ich habe Zeit erlebt, wo es auch nicht auf dem Land nicht ist, so cool war unbedingt. Was du spielst, Schweizer Orgel noch. Also, ich kann mich erinnern, mit 20, 25 habe ich das nicht so, bin ich weniger noch dazu gestanden als vielleicht nachher 10 Jahre später. Es hat sich dort auch so ein bisschen entwickeln müssen. Mhm. Also, es war nicht nur unbedingt vielleicht in Zürich so gewesen.
Wo bist denn du aufgewachsen?
Mittelland, Langenthal.
Langenthal, okay. Ja. Also die gleiche Art von Umgebung in dem Fall, wenn man so die Stimmung gegenüber der Volksmusik will.
Ja, aber wenn der Jodlerclub ein Konzert hatte, dann war das alles okay gewesen, Schweizer Rögli. Aber daneben ist das nicht unbedingt gespielt worden. Ja.
Karin, wenn ich dich frage, als Veranstalterin, eben, ich habe es vorhin gesagt, früher noch Jazzclub und Weltmusikclub, hat denn da die Schweizer Folklore auch dazugehört zu dieser Weltmusik?
Also ich bin in den letzten 8 oder 9, 10 Jahren im Muzi und dort hat es irgendwie schon eine Zeit lang Annäherung, wie sagt man, Rapprochement zwischen der neuen Volksmusik und also Volksmusik allgemein und Jazz und allgemein Weltmusik. Aber was ich lustig finde, ich bin im Jura aufgewachsen. Das war noch schlimmer als in Zürich. Ja, ich bin zwar ein Welschi, aber meine Eltern waren Deutschschweizer in einem Kaff, wo es einfach 2 Gruppen von Menschen hatte, die Pro-Jurassier und die Pro-Berner. Und meine Schulkollegen waren eher Pro-Jurassier, die ich gerne hatte. Und da durfte ich Volksmusik hören und, oder näher kommen, weil das ist politisch gerade prägt oder? Es hat, in dem Kaff Gorgement hat es einen Männerchor gehabt, das hat Männerchor geheißen, und wir sind in Romandie. Und es hat all die, es ist einfach sehr politisiert worden, auch die Musik, die ganze Kultur, die ganze patriotistische Kultur war dort Pro-Berner gewesen. Und der Rest, Rock'n'Roll und so, war dann Jurassier gewesen. Das ist so sehr speziell. Und mein Papi, was ist jetzt das? Mein Papi hat eigentlich gerne Hoodie-Gägler gelost, so hat man es genannt, oder? Und meine Mami hat das gehasst. Mein Papi war so ein bisschen bünzlig und meine Mami wollte Rock und Jazz hören. Und der Kompromiss ist einfach, wir haben keine Stereoanlage daheim. Das war so, wirklich so. Und bei meinem Papi war es nicht unbedingt Musik, sondern er ist sehr geprägt worden. Er ist 1932 geboren. Von dieser ganzen Kultur in den 30er Jahren als Kind. Es war nicht nur Musik, sondern eben all die Werte von damals, wo der Patriotismus, der bei ihm geblieben ist. Und meine Mami war anders, hatte auch einen polnischen Vater gehabt, das war ganz anders. Also es hat wirklich lang. Und dann kommt noch dazu, dass einfach in jedem Kuhstall ist die Musik gelaufen. Und ich habe gerne Kühe gehabt, und ich habe gerne Ross gehabt, ich war viel im Stall, aber es war einfach Musik für Kühe. Aber es war nicht Musik, die mir nicht passt. Es ist einfach, was dazu gehört haben und die Werte. Und darum, sehr lange, habe ich gar nicht, mich überhaupt nicht interessiert. Es ist auch Musik, die stehen bleibt, die immer die gleiche ist und jeder Song ist ähnlich. Und das war auch zum Teil wahr, während einer gewissen Zeit. Und ich habe erst bei der Expo No 2, die ich hier geschafft habe, im Austausch und im Gespräch mit den Volksmusikleuten, die sich darum gekümmert haben, gehört oder gelernt, dass das früher nicht so war und dass das wirklich ideologisch da geblieben ist und dass es sich am Verändern ist. Und dann habe ich ja von Stimmhorn entdecken und Noldi Alder und Döbi Dobler und dachte, oh wow, das kann auch ganz in andere Wege gehen. Und dann habe ich es ziemlich interessiert, wenn ich mich auch für andere Kulturen, Musikkultur interessiert habe, eben Weltmusik, die sich mischt und andere Musik begegnet und in Bewegung ist. Und, ja, so. Aber im Mutz hat es immer wieder Projekte aus dieser Szene.
Genau. Früher war es anders gewesen. Irgendwann einmal ist so eine Art von, ja, wir haben jetzt einiges von dem gehört, was der Musik ja anlastet, also eben patriotisch, irgendetwas mit Heimat, wenn man das so kurz zusammenfassen will. Die Fledermaus fliegt immer noch über unsere Köpfe hinweg. Es ist interessant. Es ist wie eine Art von separate Lightshow, die wir noch eingebaut haben. Aber eben, das sind schon Vorurteile, die einem da begegnen. Das ist ja noch schwer, die auch von Veranstalterseite irgendwie. Ja, wie verhalten man sich da dazu? Also, da klingt ja alles recht unhip irgendwie aufeinander.
Es hat sich eben schon ein bisschen verändert im Publikum. Also, es hat gewisse Publikum bei der Volksmusik selber, die sich verändert haben und die jetzt neue Wege gehen und es interessiert, dass die Musik sich bewegt und nicht mehr einfach stehen bleibt, wie sie irgendwie 40 Jahre vielleicht stehen geblieben ist. Weil früher hat sich das auch schon immer entwickelt, wie jede Volksmusik. Und dann ist es wirklich in den 30er Jahren einfach bewusst,
nicht nur
die ist einfach mal entschieden worden, dass die Ländlermusik, die Schweizer Musik wird. Dann hat es ganz viele andere Musikkulturen in der Schweiz, die einfach verschwunden sind. Also im Wallis haben sie sehr Mühe, nach alten Stücken zu finden und Lieder. Aber ich glaube, das ist so in der ganzen Schweiz. Und dann ist sie einfach, hat es Regeln gegeben. Also der Jodler, wenn man das Reglement sieht vom Jodlerfest, dann ist es so, wow, es hat wirklich Regeln, wie man auftritt, wie man spielt und so.
In Uniform.
Was man darf spielen und nicht. Und das war früher nicht der Fall gewesen. Und es ist einfach irgendwie dann mal so ideologisch geprägt gewesen und stehen geblieben. Und jetzt hat es sich angefangen entwickeln und es hat auch, jetzt immer wie mehr Publikum auch vom Jazz, die sich interessieren, weil man interessiert sich auch, von wo kommt die Musik, wie kann man sie wie kann die weitergehen, wie kann die in eine andere Richtung gehen. Und jetzt zum Beispiel das Alpentönfestival, ich bin neu dabei in dieser Programmgruppe, ich bin so ein bisschen die Jazz-Spezialistin, weil Jazz eben sich auch interessiert, immer sicher, an ja. Volksmusik und von irgendwo, also auch von der Schweiz. Ja, es hat schon immer wie mehr Publikum, was jetzt noch ein bisschen fehlt und wo man möchte auch ein bisschen in die Richtung gehen, ist ein bisschen auch noch ein junges Publikum anzusprechen und vielleicht auch das welsche Publikum anzusprechen. Wie man es macht, ist vielleicht, also es ist gut, dass ein paar so Orte entstanden sind, wie Alpentönfestival oder jetzt zum Beispiel die Reihe, die es in Zürich gibt, im Volkshaus, wo die Musik präsentiert. Aber vielleicht ist jetzt der Moment, einen Schritt weiter zu gehen, dass die Musik auch an andere Orte auftritt. Also an normale Festivals, vielleicht am Gurtenfestival, vielleicht an klassische Orte auch oder an Jazzorte mehr. Und dass es nicht nur in einer Bubble bleibt, von nur kennen von dieser Szene.
Thomas, wir haben es vorhin auch ein bisschen davon gehabt, dass es vielleicht auch einfacher gewesen wäre. Also jetzt sagen wir mal, wir gehen in die USA, da gibt es den Blues, das ist Volksmusik. Das hat dann wiederum mit dem hippen Rock'n'Roll zu tun. Britische Inseln, Folklore von dort, die hat auch irgendwie etwas mit Rock'n'Roll oder mit Country-Musik zu tun. In der Schweiz ist das nicht so ganz so. Es ist die Fledermaus ganz nahe bei uns vorbeikommen. Ich habe gerade den Luftzug gespürt. Aber zurück zu meiner Frage, Thomas. Eben, also wäre es einfacher, wenn die Schweizer Folklore auch so einen Bezug hätte, dann hat sie ja nicht, oder?
Hat sie aber nicht, nein. Und es findet einfach so nischenweise immer noch genau auch so statt. Also es ist irgendwo das Erstaunliche. Also wir haben eine neue Strömung, eben, du hast vorhin gesagt, die neue Entwicklung. Ankerum gibt es nach wie vor ganz traditionelle Orte und alles, wo immer noch ganz traditionell gespielt wird. Und das läuft irgendwie parallel.
Aber wann ist denn das passiert? Also, Karin hat früher gesagt, irgendwann mal ist es festgeschrieben worden in den 30er Jahren. Was war denn vorher gewesen? Dann haben einfach alle gemacht, wie sie wollen. Einfach mit dem Instrumentarium.
Ja, wir hatten Blechmusik. Gige war noch viel mehr im Instrumentarium. Wir hatten kleine Formationen. Das Vereinswesen ist immer da gewesen, also, ja.
Aber das mit den Trachten und den Uniformen, hat man dem früher gesagt, die müssen wieder ihre Uniformen anlegen, damit sie... Heute sehen wir, das ist nicht mehr ganz so. Ich erwähne es dann noch, wer dann da sonst noch da ist. Aber
ich glaube, auch in den 20er Jahren war das nicht so gewesen, weil es ist irgendwie Ländlermusik, ist Partymusik in der Stadt Zürich. Und man hat dem scheinbar Ländler dort angefangen zu sagen, weil es Musiker vom Land war, der die gespielt hat. Aber es ist nicht die Schweizer Musik gesehen. Es hat ganz viele verschiedene gehabt. Aber es ist Partymusik gesehen und man hat getanzt und Party gemacht. Und ohne Regeln. Und es hat sich wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es war, und es hat auch keine Aufnahmen leider oder wenig.
Aber wir wissen, im Niederdorf ist einfach eine Szene gewesen, wo eben erste Ländlermusiker davon gelebt haben. Also die sind vor in der Schweiz auf Zürich gewohnt und haben davon können leben, indem sie alle oben gespielt haben. Also so eine Szene hat es in Zürich eben auch schon gegeben. Das ist erstaunlich.
Das ist die Zeit vom Swing, wo sonst der Swing angekommen ist. Das ist so.
Aber trotzdem, man hat dieser Musik Ländler gesagt. Wenn sie jetzt also, das ist natürlich für zum Beispiel eine städtische Jugend, wie ich es damals erlebt habe, hat das einfach geheißen, ja, das gehört einfach aufs Land, oder? Und das andere wäre dann Städtlermusik gewesen oder irgendetwas. Analog, oder? Das ist es aber dann eben nicht gewesen.
Ich glaube, das hat während der Landesausstellung im 39 hat man wirklich das dann präsentiert als die Schweizer Volksmusik. Dabei hat es ja irgendwie, weiß auch nicht, 40 verschiedene Arten von Volksmusik vorher. Aber dann ist das so festgelegt worden. Und man hat das also gebraucht, um Schweizer Einheit zu bringen, weil vor dem Zweiten Weltkrieg ist auch also die Einheit von der Schweiz in den 20er, 30er Jahren ist nicht so einheitlich gewesen und das hat zu allem anderen auch gehört, man muss zusammenbleiben. Nachher wahrscheinlich ist dazu gekommen, dass man gar keinen Zugang gehabt hat mehr zu anderer Musik wahrscheinlich, oder? Und das Radio hat sicher auch dazu geprägt, dass dann die Musik so präsentiert worden ist. weiß nicht genau, wie es entstanden ist, aber es ist wirklich der Moment, glaube ich.
Jemand aus der zweiten Runde will sich noch schon gut einschalten, Caroline Arn.
Genau, also man muss eben da schon auf die jenische Musikkultur schauen, wenn man wissen will, warum das in den 30er Jahren festgeschrieben wurde. Also das hat einen ganz einfachen Grund. Der Paul Kolleger, legendärer Klarinettist, der hat Schüler gehabt, der Luzi Bergamin. Der Luzi Bergamin hat in der Oberzolldirektion gearbeitet, das ist gerade neben dem Radiostudio Bern. Der Luzi Bergamin hat studentische Ländlerkapelle gegründet. Und mit der hat er ein Stück von Paul Kolleger, vom jenischen Musiker, also er hat die aufgeschrieben vom Kolleger, hat die jenischen Titel umgewandelt. Also hat es zum Beispiel beim «Schwarzen Lari» hat das Stück geheissen, das heisst beim «Schwarzen Kaffee». Und nachher hat es aber dann auf der Platte hat's dann die Bergblumen von Wengen geheissen.
Und also schön hat, heimatlich. Ja.
Genau, und nachher hat er die Bündner Musik gespielt. Und dann, weil das Studenten waren, die gespielt haben, hat er auch das Bürgertum angefangen, die Musik zu hören. Das war in den 30er Jahren. Und dann musste man zur Landesausstellung und zur geistigen Landesverteidigung eine Musik haben. Und dann hat man die Bündner Ländlermusik zur offiziellen Musik der Trachtengruppe gemacht. Aber eigentlich eben, sie kommt aus Oberfatz. Sie kommt von Paul Kolleger oder Luzi Bergamin, begnadeter Klarinettist, eben Schüler von Paul Kolleger, hat die dann quasi salonfähig gemacht und eben zu dieser offiziellen Musik für die Landesausstellung für die geistige Landesverteidigung. Und von dem Moment an ist das nachher wie offiziell geworden.
Und weiter zu der Rolle der Jenischen in dieser Musik, in dieser Folklore-Szene, hören wir dann nach dem Break. Aber eben, wir haben schon mal festgestellt, es dürfte natürlich noch viel mehr Interesse vorhanden sein. Es sollte dann mal vielleicht auf dem guten stattfinden oder ansonsten, was weiß ich, Open Air St. Gallen. Ja, was muss passieren? Image-Korrektur, oder?
Das ist ein Step by Step, oder? Bei der irischen Musik, bei der Musik aus Irland, ist es extrem schnell passiert, indem es sich gemischt hat mit Rock zum Beispiel. Aber jetzt mischt es sich mit anderen Sachen. Und es muss einfach anfangen, gespielt werden an andere Orte und vielleicht nicht mit Trachten und nicht mit den Regeln und nicht mit der Ideologie und sich einfach von dem konservativen Geist vielleicht ein bisschen distanzieren. In der Art und Weise, wie man einfach auftritt, glaube ich. Aber ich komme zu wenig von dieser Szene zum. Aber ich sehe und merke, dass das Interesse da ist. Sobald es nicht mehr die Art von Regeln herum sind. So. Auch beim Jodeln zum Beispiel. Jodeln ist ja wunderschön. Und ich habe eine super Erinnerung, wo kantonal Berner Jodelfest in der Altstadt Biel stattgefunden hat. Wahrscheinlich 2003 oder 2004. Und ich habe in der Altstadt gewohnt. Ich habe gesagt, oh nein. Genau. Und dann bin ich irgendwie ausgewandert von der Altstadt und am Mitternacht heim und jemand sagt mir, geh in die Kirche. Jetzt ist der Mitternachtjodel. Und ich bin in die Kirche gegangen und ich habe mich umgeworfen. So schön ist das gewesen. Die haben so schöne Lieder gesungen, alle zusammen. Die Mitternacht, es war unglaublich schön gewesen. Und dann haben die Stubbete angefangen. In der Altstadt. Kleine Grüppli haben sich formiert und haben Jam-Sessions gemacht. Also für mich, ich habe das nicht gekannt, dass man so sich zusammentut und improvisiert und jodelt. Und ich bin mit dem Dano Schneider von Biel, sind wir, haben wir denen zugelassen bis um 5 Uhr morgens. Eine kleine Gruppe, die sich so formiert haben, wir haben denen jodeln zugelassen. Und so ist es unglaublich schön.
Das klingt so, als hättest du dich verliebt, tatsächlich. eben, Image-Korrektur, da gibt es natürlich auch noch etwas anderes. Es gibt so ein Mindset, das man hat gegenüber diesen Formen von Musik. Mir hat mal ein britischer Musiker gesagt, der sich angefangen hat, für britische Folklore zu interessieren. Er ist aus Rock und Pop gekommen. Er hat gesagt, ich habe immer noch nicht verstanden, warum afrikanische oder US-Südstaaten Roots interessanter sollen sein oder exotischer als die eigenen. Ja.
Boah, es ist auch nicht in diesen Ländern, wird es auch nicht so gelöst wie wir. Und manchmal, wenn man geht reisen und man dann in diesen Ländern geht, wo wir das cool finden und sie finden, boah, das ist so. Also, das Exotische gehört sicher auch dazu, dass die Worldmusik und Volksmusik in den 70er, 80er Jahren sich verbreitet hat. Aber es hat wie auch unsere Ohren geöffnet, weil man etwas anderes gehört hat. Und es geht in andere Richtungen, sei es jetzt Melodien oder Rhythmen. Und ich glaube, der Mensch ist offen für immer neue Wege. Darum jetzt.
Das wäre zu hoffen. Jetzt, Thomas, ich weiss, dass du hast mit dem Pflanzblatt schon an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt gespielt. Wie exotisch bist du Leute vorgekommen dabei? Exotisch, aber gleich interessant, gleich.
Also ich selber bin mir nicht als Exot vorgekommen. Überhaupt nicht. Also für mich, ich bin so aufgewachsen mit so Multikulti, sage ich mal, musikalisch. Und für mich war das echt das Normalste vor der Welt gewesen. Aber wir haben schon gemerkt, nicht mit den Pflanzplätzen, dass gewisse Leute sich distanziert haben. Oder, aber wenn wir sie irgendwo im Ausland waren, haben wir unsere Musik gemacht, unsere eigenen Stücke.
Hast du ein Beispiel dafür, wie das hätte können würden?
Also wir haben in Kirgistan habe ich zum Beispiel das kleine Langaulio dabei gehabt. Das haben sie mega herzig gefunden. Eine kleine, simple Melodie und das Volk ist voll mitgegangen. In einem grossen Saal. Und das war ein einfaches Stückchen, das wir dort gespielt haben. Das war jetzt nicht so der Pflanzplatz-Hit, sondern ein Stückchen von der Roots, von meinen Roots. Aber das haben sie cool gefunden, nachher, in diesem Mix vom ganzen Repertoire.
Wo sind denn sonst noch überall gewesen? Also ich meine, das gute Akkordeon muss man ja natürlich auch sagen, es ist ein Instrument, das über die ganze Welt gewandert ist. Oder? Also eines von den ganz wenigen, wo wirklich überall gespielt wird.
Ja, was auch interessant ist, war Südamerika. Einfach dort mal mit anderen Ländern, also in Peru, sind wir im Festival gewesen, wo Alpenländer waren, also von allen Alpenländern auf der Welt. Das war mega spannend, einfach dort mit diesen Leuten sich auszutauschen und einander zuzuhören, ganz simpel. Ja.
Mhm. Hörst du einmal, wo die Leute herkommen? Oder meinst du zu wissen, woher die Leute kommen, wenn du anderen Leuten ihre Akkordeonmusik anhörst?
Es gibt schon so. Also meine Tex-Mex Style merkt man so aus welchem Ecke oder auch wenn es Bandoneon klingt, merkt man so ein bisschen, ja, gibt schon so ein paar. Oder wenn ein Musette-Walzer abgefedert wird, ja, dann kannst du es natürlich zuordnen, ja.
Pflanzplätze sind ja selber irgendwie als Grenzgänger-Band eigentlich recht bekannt, oder man weiß ja, dass ihr so ziemlich jeden Akkordeonstil euch aneignet, wenn ihr mal könnt. Wenn wir noch ein Stückchen hören zur Überleitung zu unser nächster Gast.
Ja, gut. Ja.
Willst du uns noch sagen, was du spielst, oder?
Ich spiele nach die Schweizer Kultnacht. In Schweiz erlebt 6. Januar, wieso nicht, 2003, wenn sie da mit den Dreichlern und mit den Geiseln in Schweiz rumlaufen, per Zufall das entdeckt und denkt, was passiert jetzt hier? Da kann ja nicht, das ist ja kein Alpaufzug oder Abzug, sondern die haben ihren Brauch dort und das ist mir recht eingefahren und ja, aus dem hat es ein Stück gegeben.
Die Schweizer Kultnacht. Thank you. Thomas Aeschbacher, herzlichen Dank. Die Schweizer Kultnacht. Wir kommen zu der zweiten Runde, die ich geschwind vorstellen möchte. Und dann möchtet ihr vielleicht noch ein Stück spielen. Caroline Ahn haben wir heute schon gehört, Journalistin, ehemalige Kollegin von mir von Radio SRF und Autorin vom Film «Unerhört Jenisch» vom Jahr 2017. Erich Eicher, Rechtsanwalt und Musiker, und Patrick Waser, Musiker bei den Bündner Spitzbuben. Und beide von euch spielen Schweizer Hörgli. Wir haben vorher mal ein Stück hören. Vielleicht wollt ihr uns auch noch sagen, was wir hören? Oder?
Wir hören einen vom Ottmar Kümin, ganz bekannter. Es ist das Ziel ist auf, ja, an eigenen. Das spielen sie eigentlich nie so durch, aber ich habe das so gelernt, ja.
Also Marina Rieder und ich haben ein Jahr lang junge Jenische begleitet. Und die haben auf ihren Plätzen immer unglaublich toll Schweizer Örgeli gespielt. Und wir konnten es einfach nicht erklären. Die Leute, die so verfolgt wurden quasi von dieser Schweizer Bevölkerung und von der Schweizer Regierung, genau die spielen die Schweizer Volksmusik. Und dann natürlich immer anfangen fragen. Und ganz wichtig, die haben nicht nur Schweizer Örgeli gehabt, da hat es überall in den Wohnwagen auch noch Geigen gehabt. Mhm. Und dann haben sie gesagt, die Stücke, die sie von unseren, die darf man nur in unserer Familie spielen. Und die haben schon unsere Väter, Grossväter, Urgroßväter gespielt, aber die haben sie mit der Geige gespielt und irgendwann haben wir sie dann mit der Schweizer Örgeli gespielt. Also zuerst war die Geige auch die Vorfahren, der Fränzli Waser, der hat wahnsinnig Geige gespielt und da kann der Erich Eicher auch noch etwas zur Geigentradition in der Familie sagen. Also dass sie und irgendwann haben wir anfangen merken, das ist irgendwie anders. Das ist, die spielen nicht Schweizer Volksmusik.
Und was hat sich denn unterschieden von der Schweizer Volksmusik? Er hat vorhin gesagt, ja, das habe er so gelernt.
Ja, also das da hier, das hat man nie irgendwo begegnet, Noten. Das ist unmöglich für die Jänischen. Die spielen nie nach Noten. Die haben alles im Gehör und sie spielen auch immer, jedes Stück spielen sie anders. Also wir hatten jemanden in der Gruppe, die nicht Jänisch war. Und der hat dann immer gesagt, bei den Fatzerbuben, der hat dann immer gesagt, bitte spielen die Stücke gleich. Und dann haben die anderen gesagt, warum, wie haben wir es vorhin gespielt? Also sie spielen einfach, sie reden zusammen, sie spielen nicht irgendwie. Und spannend ist auch, das hat man auf diesen Plätzen schon gehört, also es ist so ein jänischer Zwick, also es hat einfach einen Schwung, es hat etwas drin, was einfach unterscheidet. Und das ist, ja genau, und so. Und dann haben wir eine kleine Wette gemacht, weil wir ja gewusst haben, dass der Stefan Eicher mal irgendwann gesagt hat, er hat auch jänische Wurzeln. Dann haben wir gesagt, jetzt recherchieren wir, bis wir den Zusammenhang haben zwischen diesen Schweizer Örgeli und der Musik von Stefan Eicher. Und so
haben wir gefunden.
Dann, nach 7 Jahren, ja, haben wir es dann benannt gehabt.
Genau. Ja, es ist genau so, wie es Caroline gesagt hat. Ich persönlich kann auch keine Noten lesen. Also das, was der Thomas doch kann, finde ich natürlich super gut, wenn du kannst. Aber ich habe es nie gelernt. Ich bin auch nie zu Gang gekommen. Und dann habe ich einfach als 7-jähriger Bub angefangen, Schweizer Örgeli zu spielen. Natürlich auch Schulzeit war immer schwer gewesen, gecancelt worden. Die erste Schweizer Örgel haben sie mir in den Brunnen geworfen. Das ist halt schon derb gsi,
also du meinst, es ist am Instrument gelegen oder an deiner Herkunft?
Auch am Instrument, weil man sagt dann, ja, du spielst Schweizer Örgeli, das ist out und nicht in. Und, ja.
Also in Langenthal, wie in Zürich, wie im
Jura, in Graubünden, ja.
Wie in Graubünden, überall das Gleiche.
Das war etwa überall etwa das Gleiche gewesen, ja. Und ja, ich habe noch gelernt bei meinem Onkel die ersten Stücke. Bin nachher selber noch zu einer Musik lehren, dass ich ein bisschen einen Schliff kriege, dass es gleich rhythmisch stimmt. Mhm. Und dann habe ich eigentlich meine eigene Musik daraus gemacht, ja. So wie ich spiele, ja. Mhm. Heutzutage, ja.
Aber es ist ganz viel Familientradition offenbar.
Sehr, ja, weil mein Vater spielt Kontrabass, hat früher auch Schweizer Örgeli gespielt. Dann hat er 3 Brüder. Je 2 haben auch Schweizer Örgeli gespielt. Der Grossvater, Mutter von Vaterseite, hat Handorgel gespielt und Giga. Und die Urgrossmutter hat Mu-Orgel gespielt.
Also eine ganz musikalische Familie, genau. Wo man sich auch dieses Stück weitergereicht hat in dem Fall.
Genau, ja.
Erich Eicher, du kommst auch in dem Film vor. Und du bist dann ganz interessiert an dieser Frage, ja, ist denn tatsächlich etwas an uns jänisch? Das, was dein Bruder mal irgendwie so als Witz rausgehört hat, glaube ich, oder vielleicht auch als Promo-Aussage. Ja, ich weiss aus dem Film noch, wie du irgendwo in einem Archiv sitzt und blätterst.
Also wegen unseren jänischen Vorfahren oder Familie, das war immer ein Thema in der Familie. Und ich bin als Bub viel auf Kur rauf, zum Nani und Neni. Und dort war das immer ein bisschen ein Thema, aber man hat das nie so griffig erzählt, sondern ist einfach jemand auftaucht. Und man ist auch nicht ins Welsdörfli, weil dort sind die Jänischen, das ist ein Teil von Chur. Und der Name ist schon gefallen, der Stefan, der hat, habe ich das Gefühl gehabt, hat gespielt mit dem jenisch sein, aber ich hatte zuerst das Gefühl, das ist ein Marketing-Gag oder so. Mm. Aber ich habe mich geirrt. Und das habe ich gemerkt während dem Film. Da war ich in der Landesbibliothek, wo ich die Dokumente angeschaut habe, dass da tatsächlich etwas Jenisches ist. Ja.
Da ist tatsächlich etwas dran. Und du hast schon Schweizer Rögel gespielt, schon lange vor dem Film?
Nein, überhaupt nicht. Ich komme eigentlich vom Jazz und wenn ich noch darf sagen, wo ich dann auftrete und so, dann haben alle gesagt, was sind die Noten? Und dann habe ich gesagt, es gibt keine Noten, spiel, was du spürst. Und jetzt, was der Patrick gespielt hat, das haben wir auch nie zusammen gespielt. Das ist, man spielt und das ist ja so eine Offenheit. Man spielt einfach. Man muss nicht in der Jazzschule, man muss in kein Konservatorium, man spielt. Und das war so eine Befreiung für mich, als ich dann erst später Schweizer Orgel gespielt habe. Und da bin ich dazu gekommen. Das kommt der Stefan dann auch wieder vor. Das ist ein bisschen so. Ich habe gelesen, dann zumal in der Weltwoche von Peter Rüedi die Jazz-Besprechungen von Schallplatten. Und das war so hardcore gewesen. John Coltrane, Pharrell Sanders. Und dann hat es einmal eins gegeben, Blues im Blumentrögli von Peter Rüedi. Und dann hat er über Res Gwerder geschrieben. Res Gwerder. Und dann habe ich gedacht, ja, oh Gott, zack, was ist denn das? Und wollte eine CD kaufen, aber das hat niemand kennt in Bern. Das hat man nicht gekannt. Und dann habe ich es eben gefunden beim Stefan. Der hat das bekommen. Und dann habe ich die CD genommen, habe gehört und habe Jimi Hendrix Akkord gesehen, afrikanische Rhythmen gehört, Barbershop, Harmonies, alles Jazz war da drin. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich auch spielen. Und wir hatten so etwas wie Schweizer Orgel, Cluborgel. Und ich habe einfach Ländler gespielt. Und der Papi kam und sagte, von wo sie das können. Ich sagte, ich weiß es nicht. Und dann ist das eigentlich losgegangen und dann war ich schon über 30 Jahre.
Was mich noch so interessant dünkt, es wirkt, wie wenn man Musik macht, eigentlich quasi im engeren Kreis. Und der Auftritt ist gar nicht so wichtig. Also, man denkt vielleicht nicht an die Bühne, sondern macht einfach mal Musik.
Ich bin froh, dass du das sagst. Es ist mir jetzt gerade aufgegangen, als ich mit so Profis zusammen bin. Ich habe keinen Drang, aufzutreten, aber ich habe einen Drang zu spielen. Ausprobieren. Und vor Leuten nur in dem Sinn, dass man aus der Komfortzone rauskommt. Aber einen Profi-Anspruch habe ich nicht. Aber Freude am Spielen, das habe ich sehr wohl. Patrick, und man spielt einfach.
Patrick, dass die Geschichte mit dem Musizieren in der Familie als eigentlich wichtige Sache und nicht unbedingt zwingend irgendwo auftreten damit.
Das ist sehr wichtig. Also ich sage mir, wenn man Musik aus dem Herz macht und aus Liebe, dann kommt es immer auch am Publikum gut rüber. Aber wenn es ein Muss ist, verkrampft oder so, dann ist es eher auch nicht so, nein, dass es nicht so gut rauskommt. Ja. Ich meine, klar ist es kunstvoll, wenn man das ganze Schweizer Örgeli von unten bis oben brauchen kann. Also ich höre das Wunder gern zu. Aber ich bin jetzt halt eher dort der Meinung, du musst einen gewissen Schliff, auch wenn einmal ein falscher Ton drin ist, es macht nichts.
Ich schaue den Thomas Eschbacher an.
Ja, das kann ich super nachvollziehen. Also, wir haben die Szene nach wie vor auch daheim. Also, wir spielen an jedem Geburtstagsfest wird gespielt. Und da spielen wir nicht neue Volksmusik, da die Ideen oder die selber gemachten Stücke, sondern da spielst du zack, tätsch, bumm und da wird nicht diskutiert, was machen wir, sondern einer spielt und fertig. Also, ich kenne das 1-2 so. Das hat sich jetzt bei mir so auch entwickelt, dass ich irgendwann mal gesagt habe, das könnte ich als Job machen. Und dann bist du auf einem Weg und gehst auch den weiter. Ja, aber ich bin nach wie vor, tue ich da hin und her switchen auch zwischen Family. Also ich mache auch mit meinen Kindern Musik auch daheim. Wenn wir Familienfest haben, also es gibt kein Familienfest ohne Musik bei uns, kann man nicht vorstellen.
Ah, das finde ich super, ja. Das finde ich sehr gut, ja.
Jetzt, ja, Kachelin.
Darf ich noch zwei kurze Sachen sagen? Also einfach wegen dem Kommerziellen. Also für euch war das natürlich auch der Lebensunterhalt gewesen. Also die Ländlerkapelle, die Tanzmusik gemacht haben, die natürlich über Jahrhunderte wahnsinnig viel Geld gemacht und auch das Auftreten, also das ist phänomenal gewesen. St. Moritz, dort hat es die ersten Raves gegeben. Ich glaube, der hat deine Pfatzerbuben, die haben manchmal genau 24 Stunden am Stück durchgespielt.
Für 5 also Franken.
Für 5 Franken, aber viel Bier und viel Zigaretten. Also das ist durchaus ein wichtiger Bestand vom Lebensunterhalt. Und dann habe ich noch mit dem Musiklehrergerät von Patrick. Das ist auch lustig. Er hat gesagt, er ist zu Chur. Er hat gesagt, ich hatte jenische Schüler und ich hatte andere. Und ich habe nach 5 Minuten gewusst, ob sie jenische Wurzeln haben oder nicht. Die keine jenische Wurzeln hatten, die immer wollten Knöpfe treffen. Die wollten die richtigen Töne spielen. Und die jenischen sind gekommen und wollten den Klang stimmen. Also welche Knöpfe man getroffen hat, das war Schnurz, aber es musste so tönen, wie sie es wollten, wie es eben in ihnen war. Und beim Patrick hat er, glaube ich, nach 3 Lektionen gesagt, weißt du, das dir kann ich nicht mehr beibringen.
Das stimmt, ja. Das war genau so, ja.
Und du warst ein kleiner Knopf.
Das stimmt, ja. Nein, ich habe mir eigentlich das, was ich mir die Stücke, die ich spiele, ist eher traditionell von Ländlermusik her, aber ein bisschen abgeändert. Ich tue jedes Stück, also wenn ich ein Stück lerne, ich schaue schon, dass es dem Komponist entspricht, aber ich gebe meinen eigenen Flair noch ein bisschen ein. Ja.
Ich glaube, das müsste man ja, sonst ist ja Musik dann auch sehr schnell einmal nach Notenblatt und so. Jetzt, ihr habt vorhin auch zugelassen, bei dem, was in der ersten Runde gesagt worden ist. Und ja, eben das ganze Reglementierte von der Schweizer Folklore-Szene. Also wenn ich das mal schildern darf, für die jetzt das nicht sehen, sondern nur hören. Da sitzt ein junger Mann mit einer Baseballkappe, wo eine goldige Kuh vorne drauf ist. Und hat ein Ohrring und ein paar Piercings noch. Also es hat von dieser traditionellen folkloristischen Tracht eigentlich gar nichts.
Nein, das ist eigentlich mein Style. Ich laufe so um, wie ich mich wohlfühle. Ich gehe auch an den Auftritt. Also vielleicht habe ich dann einmal ein Edelweiss-Hemd mit Mühe und Not. Ja. Aber sonst ist das mein Style und ich bin so glücklich. Und sie sagen vielfach, ja, ich bin auch schon ein Anlass in Elbli oben. Das ist in der Schweiz. Dort habe ich ganz etwas Spezielles erlebt. Der hat uns gebucht und dann bin ich hinzulaufen gekommen. Ich habe meine Piercings frisch gemacht. Und dann sagt er, der hat ja Knöpfe im Gesicht. Ja, der kann nicht spielen. Und dann habe ich dort gespielt und dann hat er angefangen zu rennen durch die Oben. Ja.
Ja, das ist ja sehr schön, aber also Folklore sollte das eigentlich überwinden in der Schweiz, oder? Das, genau. Die Art von Denken. Gut. Bevor wir noch ein Stück hören von euch, vielleicht auch alle drei zusammen. Caroline, noch die Frage. Ich habe mich eben gefragt, die Jänischen sind seit 2016 als nationale Minderheit anerkannt und damit haben sie auch Recht auf eigene Kultur. Was muss man sich darunter vorstellen? Es ist mir ein bisschen schleier vor, ein Recht zu haben auf eine eigene Kultur. Die hat man doch einfach, oder nicht?
Ja, also da ist, also man kann es ein bisschen vergleichen mit den Rätoromanen. Zum Beispiel die Sprache, die wird gepflegt. Also dort, die soll überleben. Das ist natürlich auch eben bei den Jänischen
so, alles ja
mündlich. Es gibt nichts schriftlich, so bei der Sprache nicht. Aber dass die gepflegt wird, dass die das hat. Und natürlich ist es dann auch die Lebensweise. Wobei eben das ist natürlich dann auch wieder bei euch eine grosse Diskussion, aber bei dem geht es auch darum, dass eben zum Beispiel Plätze zur Verfügung gestellt werden für die unterwegs sind und so. Aber eben, es ist natürlich überhaupt nicht so, dass jenisch gleich fahrend ist. Also aber es gibt eben eine jenische Kultur und das ist eben, die Musikkultur ist auch die grösste, die wirklich bei allen Familien querbeet über Generationen weitergeht. Und eben sogar ohne, dass man es weiss. Ihr habt es ja nicht explizit gewusst. Und bei euch hat die ganze Familie gespielt. Also vielleicht kannst du das auch noch.
Ja, wegen der Giga. Ja, das ist schon im Hinterkopf. Also mein Neni hat Giga gespielt. Ah, wie, und der hätte eigentlich ein Konservatorium sollen. Und dann hat er mir mal erzählt, da hat er Milch geholt mit dem Hund. weißt du, wie so mit dem Kerli und sie mal einfach gehöckelt. Dann sagt der Pfarrer gekommen und hat gesagt, du, geh ins Konservatorium, mir hilft dir. Und das ist ihm dann nicht erlaubt worden, weil das macht man nicht. Und bei meinem Papa war es ähnlich. Der hat auch Geige gespielt, hat auch ins Konservatorium können. Er hat, glaube ich, sogar gespielt in der Symphonieorchester von Chur. Und Chur war lange Zeit eine Musikstadt, eine wichtige Stadt. Und das war gerade nach dem Krieg und dann hat er halt eine Lehre gemacht. Aber er hat das Leben lang immer geiget. Auch der Neni hat immer geiget, ja.
Musik als das Element, wo dann bleibt. Jetzt wollt ihr schon mal eure Instrumente zur Hand nehmen. Ja, Caroline, noch etwas wegen dem Film, was ich ja vorhin gesagt habe, ein Augenöffner. Für mich jetzt persönlich, warum hat das so lange gebraucht, denn, dass man gemerkt hat, was für eine Rolle das, die Jänischen hatten in dieser Folklore?
Also ich denke, das hat einfach mit der Verfolgung von dieser Lebensweise zu tun. Und ich denke, da habt ihr gelitten. Also es ist wirklich eben, die Kinder sind weggenommen worden, die Familien sind diskriminiert worden. Und ich denke, mir alles, was aus diesen Familien ist gekommen, hat man zwar übernommen, aber dann nicht gesagt, woher das kommt, weil man ja eigentlich die Kultur verfolgt hat. Weil das Musik machen und das Tanzen und das Fröhliche, das war natürlich auch eine Gefahr gewesen. Also das hat man, ja, das hat man eben nicht wollen, dass die Leute irgendwie tagelang durchtanzen. Also ist es auch verpönt gewesen und man hat die Lebensweise verfolgt. Und darum hat man natürlich nicht plötzlich können sagen, wow, unsere Volkskultur kommt eigentlich von denen, die wir jetzt irgendwie jahrhundertelang verfolgt haben. Also es ist eigentlich logisch, dass es so war, aber ich denke, wenn man jetzt von dieser kulturellen Aneignung spricht oder redet, dann muss man sagen, in der Schweiz hat es natürlich eine massive Aneignung gegeben und das ist eben von eurer Musik, die man dann quasi besetzt hat mit etwas ganz anderem und eigentlich bis heute nicht wirklich gesagt hat, woher sie kommt. Also ich denke, das ist immer noch so und auch in unserer Recherche, wo wir angefangen haben, jetzt überall ist das negiert worden, es gibt keine jänische Musik und es gibt auch keine jänische Musikkultur. Und eure Familie haben wir mehr per Zufall getroffen und das hat dann ein riesen Netzwerk gegeben. Also ihr habt natürlich auch nicht den Mut gehabt, ja, weil ihr auch müssen mit Konsequenzen rechnen lang.
Also man hat quasi die Musik auch zähmt, eingemeindet quasi in der Schweizer Folklore. Jetzt würde es mich wundern, wenn ihr etwas sagen zu dem, was ihr spielt, oder ihr spielt ja einfach, und zwar das Dritte.
Spielt doch mal so eine. Okay.
Erich Eicher, Patrick Faser, Thomas Eschbacher, Karin Zuber und Caroline Arn. Herzlichen Dank für das Gespräch. Dies war der Kulturstammtisch aus dem Kreuz in Nidau. Mein Name ist Erik Fakko und eigentlich muss ich ja ehrlich gesagt sagen, finde ich es schade, dass eure Instrumente auf die Seite liegen. Würdet ihr bitte nochmal dazugreifen? Thank you.